Im Bereich Mittelstandsfinanzierung, also Private Equity klassisch, ist der Markt robust und stabil, aber er wächst auch nicht. Das könnte sich aber jetzt ändern, weil wir, wenn wir jetzt ganz aktuell gucken, wir hatten ja auch gerade die Super Return.
Ja,
Das ist ja
Muni
die,
in Berlin, ne?
genau, die
Genau.
größte Investorenkonferenz weltweit mit über 4.500 Investoren. Und alle, die dort waren, wir haben da auch so eine Kooperation, auch aus unserem Vorstand, haben gesagt, eigentlich wollen die Amerikaner jetzt nach Europa und da speziell eigentlich sogar nach Deutschland. Also wir haben da einen extrem guten Ruf mit unserem Mittelstand, mit dem, was wir an Innovationskraft, als Land, wofür wir stehen, muss man
Ja.
sagen. Die Franzosen versuchen da zwar aufzurücken, aber irgendwie ist die Stimmung doch auch nach Deutschland gelenkt. Und wenn die Politik jetzt nicht alles falsch macht,
Ja.
dann könnte auch bei uns eigentlich der Markt ansteigen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um Innovation, Unternehmertum und die Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit einer Frau, die wie kaum eine andere die Private Equity Branche in Deutschland vertritt und voranbringt, Ulrike Hinrichs.
Ja, hallo, freut mich.
Schön, dass Sie da sind. Frau Hinrichs ist Vorstandssprecherin und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbands Beteiligungskapital, dem Sprachrohr der Beteiligungskapitalbranche in Deutschland. Außerdem hat sie gemeinsam mit Ingo Krocke gerade das Buch Das neue Kapital, unsere Chance, Deutschlands neues Wirtschaftswunder geschrieben. Ein Plädoyer dafür, wie Beteiligungskapital unser Land wirtschaftlich und gesellschaftlich fit für die Zukunft machen kann. Mit ihr spreche ich heute über die aktuellen Entwicklungen im deutschen und internationalen Private Equity Markt, über politische Rahmenbedingungen und natürlich über den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf diese sehr finanzgetriebene Branche. Und Ulrike Hinrichs steht auf der Bühne des diesjährigen Big Bang KI Festivals, beziehungsweise eine würdige Vertreterin, haben wir heute besprochen. Was sie dort erwartet und worauf sie sich besonders freut, erfahren wir ebenfalls in dieser Folge. So, jetzt starten wir inhaltlich. Liebe Frau Hinrichs, erzählen Sie uns bitte zunächst etwas über sich. Wie sind Sie denn zur Beteiligungskapitalbranche gekommen?
Ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. 14 Jahre mache ich das ja schon. Und also ich sage mal, ich habe drei berufliche Leben. Das erste Leben bestand als Journalistin. Also nach dem Studium habe ich dann volontiert und war fast 10 Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und habe immer im politischen Bereich gearbeitet, also zuletzt dann und im politischen investigativen Magazin, zuletzt dann beim ZDF. Und ja, und dann bin ich aber 2005 in die Bundesregierung gewesen. Dann suchte der Verband jemanden, der sich eigentlich in der Politik auskennt und in den Medien. Und
das ist natürlich Sie der perfekte Match dafür, ne?
Ja, und viele fragen mich heute, ja, aber du kanntest dich doch gar nicht in den Finanzen aus. Und da hat ein Präsident, der übrigens hier aus Hamburg kam, damals gesagt, ja gut, also wir haben so viel Finanzexpertise, da machen wir einen Onboarding-Prozess. Und dann waren meine ersten 100 Tage, das ist ja auch das, was eine Regierung immer bekommt, war dann tatsächlich an der, also eine Mischung aus Mitglieder besuchen, die mir erklärt haben, wie die Branche funktioniert. Und ich war auch noch mal in so einem, an der ESMT, also European School of Technology und so weiter, also an der Hochschule und habe da noch mal so einen Schnellkurs bekommen in Finanzen. Und dann ging es eigentlich los. Und das ist jetzt 14 Jahre her. Und die Branche hat sich ja komplett verändert. Da sprechen wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber. Und insofern ist das mein Weg gewesen in die Branche und bisher wollten sie sich nicht von mir trennen.
Ja, aus die Markt in Deutschland beurteilen.
Ja, wir haben, also die Branche ist ja immer relativ robust. Also wenn man mal so ein bisschen auf die letzten 5 Jahre guckt, da ist dann ja auch noch die Corona-Zeit mit included, sage ich mal. Mhm. Dann waren wir zum Beispiel von der Krise am Anfang gar nicht so betroffen. Alles war im Lockdown und ich dachte, ist ja jetzt spannend. Ja, ne? Ja, wie funktioniert das und was passiert? Aber die Branche ist ja auch sehr agil, sage ich mal. Mhm. Man hat da zum Beispiel sehr schnell auf Digitalisierung umgestellt, hat auch investiert in dem Bereich. Also Fonds haben sich auch auf neue Geschäftsmodelle konzentriert. Das heißt, wir sind eigentlich robust durch die Krise gekommen. Und jetzt ist es allerdings so, und das muss man wirklich sagen, viel stärker erwischen uns eigentlich die globalen Krisen, also die wir jetzt haben. Also zum Beispiel eine Zurückhaltung der Amerikaner. Ja? Mhm. Das haben wir jetzt so in den letzten 2-3 Jahren gespürt, dass es so in dieser Unsicherheit eben gerade ausländisches Kapital nicht immer den Weg gefunden hat. Aber er wächst auch nicht. Das könnte sich aber jetzt ändern, weil wir, wenn wir jetzt ganz aktuell gucken, wir hatten ja auch gerade die Super Return.
Ja,
das ist ja die
in Berlin, ne?
Genau. Die größte.
Das wäre wünschenswert für uns alle. Und wie sieht es auf internationaler Ebene aus? Was für Entwicklungen beobachtet man da?
Eben die gute Nachricht, dann profitieren wir auch davon. Also man muss sagen, der Beteiligungsmarkt in Deutschland ist noch sehr stark dominiert durch ausländisches Kapital. Ich würde sagen, wir haben immer noch um die 60-70% ausländisches Kapital in unseren Fonds, vor allen Dingen auch in den größeren. Und die 30% deutsches Kapital sind dann eben, machen im Prinzip auch die Stimmung. Oft nicht aus. Ne? Aber das kann man auch ändern. Und da arbeiten wir auch dran. Das ist so ein bisschen auch eine Kernaufgabe zu sagen, wie wir eigentlich auch so ein bisschen diese deutsche Mentalität verändern, eben unternehmerisches Kapital zu geben und auch zu investieren. Aber das ist zum Beispiel bei Versicherungen, bei Stiftungen, bei Pensionsfonds, ist das im Moment noch unterrepräsentiert, würde ich sagen.
Also haben Sie noch genug zu tun?
Genug zu tun und es ist auch vielfach gar nicht, also wir wollen ja vom Staat kein Geld haben. Wir wollen einfach nur, dass die Stellschrauben anders gesetzt werden.
Ja, die Rahmenbedingungen besser sind.
Genau. Und weil Sie international fragen, kann ich noch erzählen, wir hatten in der vorletzten Woche ein Treffen mit der EU-Finanzkommissarin, Frau Albuquerque, ist die Neue im Kabinett von Frau von der Leyen. Und die ist eine Portugiesin, die war dort Finanzministerin. Die zum Beispiel hat das jetzt sehr stark erkannt und die fangen jetzt an, auch aus Europa, haben sie ein Scale-Up-Programm aufgelegt und wollen auch in Mittelstandsunternehmen finanzieren. Und der habe ich gesagt, sie soll jetzt sehr streng zu Herrn Klingbeil sein, dass der auch die Stellschrauben mit umstellt. Also das ist ja eben, weil die Hürden, eben bei uns zu investieren, sind einfach regulatorisch noch zu hoch. Und da müssen wir es eigentlich denen, die das Geld haben, einfacher machen.
Ja, da sind Sie in Berlin ja an der richtigen Stelle und können wahrscheinlich mit den richtigen Personen dazu auch sprechen.
Ja, aber es ist ein dickes Brett, was wir bohren müssen, weil wir haben in Deutschland aus irgendeinem Grund so die Mentalität, dass man eigentlich lieber Sachen erstmal aufschreibt, die nicht gehen, als die Dinge, die funktionieren. Mhm. Und wenn ich, also wir haben ja, ich glaube, wir haben 15 Jahre, hat der Verband dafür gekämpft, dass die Umsatzsteuer auf die Managementleistung kippt. Und man fragt sich, also die gab es nur bei uns noch, ja, in Europa. Und dann fragt man sich ja, warum macht das? Also es wurden immer ganze Leitungsvorlagen in den Ministerien aufgeschrieben, warum das nicht ging. Und das muss man zum Beispiel Christian Lindner sagen, der hat dann am Ende einfach gesagt, ich entscheide das jetzt gegen alle Beamten, wir machen das jetzt, die gibt es nicht mehr. Mhm. Und dann ging es, heute sind alle total froh. Ja, und die Branche sowieso. Und so haben wir eigentlich so, wir haben gar nicht so viele Themen, aber wir haben so ein paar Stellschrauben, die, also ich kann mal eine nennen, damit man das vielleicht versteht. Also das Wichtigste ist, wenn eine Versicherung oder auch ein ausländischer Investor in unsere Fonds investiert, dass gewährleistet ist, dass das Geld auch vermögensverwaltend ist und nicht gewerblich, weil dann fallen sofort andere Steuern an. Und die Vermögensverwaltung ist in ganz Europa, vor allen Dingen in den relevanten Nachbarländern, gesetzlich festgeschrieben. Mhm. Nur in Deutschland nicht. Wir haben so ein Schreiben, da wurde das mal irgendwie aufgeschrieben. Und das ist aber ein Oldtimer, der ist über 25 Jahre, ist dieses BMF-Schreiben alt. Ja. So, und das ist etwas, das lobbyieren wir auch schon seit, weiß ich nicht, so lange, wie es das eigentlich gibt, und sagen, schreibt doch einfach mal ins Gesetz, Fonds, die, also Private Equity, Venture Capital Fonds sind vermögensverwaltend. Dann hätten zum Beispiel Stiftungen, die ja auch einen Stiftungszweck haben, viel mehr Beinfreiheit, könnten mehr machen. Die ausländischen Investoren würden sehen, ach ja, das ist vermögensverwaltend, da fällt keine weitere Steuer an. Also wenn ich Minister wäre, würde ich sagen, mache ich sofort, weil es ist auch gar kein Steuerausfall, weil bisher sind, deswegen gehen zum Beispiel die Fonds von uns, sind, arbeiten in Deutschland, strukturieren sich in Luxemburg. Mhm. Und zwar gar nicht, das ist jetzt kein Steuer, also keine Steuerhintergehung, sondern es ist einfach für die Investoren. Ja. Deswegen, und sie sind auch in Luxemburg richtig registriert, also es ist auch, unterliegen dort der Finanzaufsicht. Aber das ist so ein Thema, da frage ich mich, das müsste doch eigentlich jetzt ein Finanzminister, Bundeskanzler und wie auch immer, müssten ja auch sagen, wir bemühen uns so, private Investoren zu kriegen. Das ist ein Federstrich.
Mm. Ja, genau. Aber da fehlt wahrscheinlich so ein bisschen die Sensibilität und die Dringlichkeit. Das haben wir ja bei vielen verschiedenen Themen, dass wenn das nicht so nach oben aufploppt, dass da die Aufmerksamkeit nicht so ganz hingeht.
Ja, ich glaube, dass das eher damit zusammenhängt, dass wir auf Seiten der Politik wenig Leute haben, die sich mit dem ganzen Thema Finanzen gut auskennen. Ja. Und man muss ja immer irgendwie die Abgeordneten in den Ausschüssen mitnehmen. Und man muss vor allen Dingen auch, ja, man muss im Prinzip, wenn man sich darum kümmert, muss man natürlich dann die Mehrheit dafür finden. Mhm. So eine Steuergeschichte muss noch durch die Bundesländer. Die verstehen es dann auch nicht so richtig. Ja. Ne? Und ja, also am Ende ist es ein dickes Brett, was wir da bohren. Und manchmal ist es auch so, also ich glaube, unsere Branche, die ist einfach so aufgestellt, dass die sagen, warum machen die das jetzt einfach nicht? Ne? Weil unsere Investoren machen eigentlich den ganzen Tag immer irgendwas schnell.
Also gut, man muss halt Entscheidungen treffen und dann auch die Verantwortung übernehmen. Ja. Daran wird es wahrscheinlich am Ende scheitern, kann ich mir vorstellen.
Ja, also das ist manchmal witzigerweise, wenn wir haben ja alle 4 Jahre einen Wechsel im Vorstand und wenn dann die, sage ich mal, erfolgreichen Investmentmanager bei uns in den Vorstand kommen und dann, ja, also jetzt machen wir das endlich mal mit der Politik. Und so nach 4 Jahren sagen die, wir verstehen jetzt auch, warum das irgendwie so schwierig ist.
Dauert, genau. Ne? Genau. Wir haben ja eben schon mal so ein bisschen zum Thema Beteiligungskapital, Mittelstand und deutsche Wirtschaft gesprochen. Wie offen ist denn auf der anderen Seite der deutsche Mittelstand heute für Beteiligungskapital? Das ist ja die nächste Hürde, die man da hat.
Ja, ich glaube, dass sich das Thema Unternehmertum verändert. Allein schon aus dem Druck heraus, dass wir im Prinzip auch Nachfolgeregelungen nicht mehr klassisch in den Familien haben oder in Konstrukten, die jetzt ohne Investoren möglicherweise stattfinden. Und gleichzeitig gibt es ja auch einen Transformationsdruck in den Unternehmen. Wir sprechen ja auch noch ein bisschen über KI. So, und da kommen natürlich unsere Finanzinvestoren ins Spiel. Wir hatten eigentlich, also durch diese Heuschreckendiskussion, die mal vor 15 Jahren stattfand, bis heute, glaube ich, ein Fehl, eine Fehlinformation war, ne, ging es ja damals um dieses Unternehmen Grohe, was es ja heute noch gibt, weil es Private Equity gibt. Ja. Und ist das Image ziemlich in den Keller gegangen. Man muss auch sagen, wenn man heute schaut, also als ich mir diesen Fall mal angeguckt habe, waren ja die Manager, die Private Equity Manager, das war ja ein Top-Thema der Politik. Also auf der Bild-Zeitung Seite 1 wurden Investment Manager kriminalisiert. Die wurden in so Strafgefangenenkleidung auf die Seite, also in der Springerpresse auf die Seite 1 gestellt, sodass sogar die Manager damals Polizeischutz brauchten. Und die waren ja total kalt erwischt von diesem Sachverhalt. Und es hat dann unglaublich lange gedauert, dieses Image zu drehen. Und das hat sich auch in den Mittelstand eingepflanzt, so die bösen Heuschrecken, die bösen so, und die wollen eigentlich ja nur mein Unternehmen kaufen, alles verscherbeln und verschulden und so, ne? So, und das ändert sich zum Glück jetzt absolut. Erstens, weil durch das Verständnis für Venture Capital und die Finanzierung durch Finanzinvestoren dort einen ganz anderen Spin reingebracht hat und wir auch dadurch sagen, kommunizieren konnten, guck mal, in der Bank kriegen die jetzt keinen Kredit. Ne? Wir haben so einen schönen Slogan, gibt es Kredite auch in mutig? Ja. Das sind dann eben die VC-Finanzierungen oder so. Und beim Mittelstand ist es jetzt, da merken wir, da kommt jetzt die Welle. Die Generation der Babyboomer sozusagen ist vorbei. Es müssen Nachfolgelösungen gefunden werden. Und wenn man ein Unternehmen in seiner Struktur erhalten will, ist eigentlich der Finanzinvestor nach anderen Möglichkeiten oder mit anderen Möglichkeiten eigentlich immer so die Wahl Nummer eins. Und deswegen werden wir, glaube ich, auch im Markt sehen, dass sich hier mehr tun wird in den kommenden Jahren.
Das ist insofern ganz spannend, weil wir auch exakt an dem Thema arbeiten. Das Thema Unternehmensnachfolge beschäftigt uns ja hier sehr. Wir haben verschiedene Themenblöcke dazu auch und bieten Praxiswebinare an, um genau dafür zu sensibilisieren. Und aus den Gesprächen hat sich tatsächlich ergeben, dass viele Unternehmer immer noch von dieser Private Equity, leider ist dieses Bild übrig geblieben, muss man sagen, diese Heuschrecke, das hat sich einfach so sehr ins Bewusstsein eingefressen, dass man da so schwer von wegkommt. Und immer wenn man Private Equity hört, dann denkt, oh, da wollen irgendwie alles kaufen, meine Mitarbeiter entlassen und nach 2 Jahren wieder verkaufen. So ist es ja nicht in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch solche Private Equities, die eine andere Strategie haben. Aber wir sprechen auch mit Private Equities, die genau in dieser Nachfolgelösung, die es dann nicht gibt, einspringen, das Unternehmen langfristig aufbauen. Und dann natürlich wollen die auch Geld damit verdienen. Das sind ja keine gemeinnützigen Vereine, aber das kann man ja auch keinem übel nehmen. Dass sie dann sozusagen das Unternehmen für die Zukunft aufstellen und dann eben an die nächste Generation Unternehmer vielleicht übergeben. Das ist ja eine gute Möglichkeit, um Unternehmen in die Zukunft zu bringen. Da sprechen wir auch sehr viel darüber. Insofern freut mich das an der Stelle. Ne?
Ja, ich glaube, es kommt neben der Tatsache, dass dieses Image der Branche eben einfach mal in den Keller gefahren wurde vor Jahren, kommt aber ein zweites Phänomen hinzu, was man vermutlich gar nicht verändern kann. Und zwar ist es ja immer so, Veränderung, also die Deutschen, das ist so ein Phänomen, die mögen gar nicht so gerne viel Veränderung. Und Unternehmer schon lange nicht, haben wir ja oft, ne, die das Unternehmen aufgebaut haben, die haben ja oft dann auch Schwierigkeiten, an ihre eigenen Kinder weiterzugeben, weil die was anders machen, ja. Und wenn dann ein Investor kommt, und wir haben oft die Situation, dass wenn mal so in ein Unternehmen hineingeguckt wird, und das kennen Sie sicherlich auch, guckt man mal, wie sind die Zahlen, dann sieht man, ach, Geschäftsbereiche funktionieren nicht oder man muss mal einen Standort zusammenlegen oder so. Und das ist natürlich am Anfang immer oft mit einer Negativbotschaft, geht das einher. Ne? Und dass sich die Firmen aber dann, dass die wachsen und dann am Ende viel besser dastehen. Wir haben Studien, die Eigenkapitalquote der Unternehmen verbessert sich, wenn Private Equity eingestiegen ist. Es werden mehr Arbeitsplätze, weil die Firmen wachsen. Und am Ende bleiben sie in der Struktur und auch als Unternehmen eben erhalten. Aber der Anfang beginnt manchmal mit einem schmerzhaften Prozess. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, vor dem sich der Unternehmer, dem die Firma gehört, ja, scheut. Ja. Aber das hat gar nichts mit Private Equity zu tun, das hat einfach mit der Mentalität zu tun. Und ich sage immer, wir müssen weg von diesem romantisierten Unternehmerbild, wo der Gründer und Unternehmer die Firma aufschließt und wenn er in Ruhestand geht, dicht macht, ja, oder an die Kinder übergeht, das ist nicht mehr so, ne? Und auch in den Transformationsprozessen, wenn Unternehmer frisches Kapital braucht, weil er digitalisieren muss, Prozesse umstellen muss, dann kriegt er das ja in der Regel nicht von der Bank.
Ja.
Ja, dann sagen die auch, nö, das ist ja viel zu unsicher und so. Und da kommen natürlich unsere, sage ich mal, Investoren ins Spiel, die auch sehr viel Erfahrung damit haben. Und
genau, das
wir
kommt
haben
ja auch noch dazu.
Wunderbare
Expertise, die man noch on top dazu bekommt.
Genau. Und also ich bin immer total begeistert. Wir sind in der Corona-Zeit, haben wir so einen Bus auf die Straße gebracht und sind genau.
Das war sehr erfolgreich. Ne?
Ja, die Chancenmacher haben wir den genannt. Und also ich fand es irgendwie langweilig, zu Hause zu sitzen und dann
Video-Calls den ganzen Tag.
Ja. Genau, und dann sind wir einfach los und haben gesagt, wir kommen zu euch und stellen uns an die Alster und machen ein Interview aus 5 Metern entfernt. Alle waren begeistert und da sind wir auch in Unternehmen gekommen und immer, wenn wir in ein Unternehmen kommen, das Beteiligungsfinanzierung bekommen hat, das sind so tolle Unternehmen, ja. Also das ist wirklich, wir müssen vielleicht noch ein bisschen stärker daran arbeiten, diese guten Cases zu zeigen.
Genau, also finde ich auch, so Best Practices unterstützen und helfen eigentlich am meisten. Das ist ja auch bei Unternehmensnachfolge im Allgemeinen so, wenn man mal so einen gelungenen Prozess zeigt und sagt, wie die Schritte dahin waren, dann ist es näher an der Praxis, als wie wenn ein Rechtsanwalt erklärt, welche juristischen Schritte die nächsten 10 Punkte sein müssen.
Ne? Ich habe mal so ein plakatives Beispiel, also eine ist auch bekannt, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber ein Unternehmer ist Dirk Rossmann. Mhm. Der hat, als er sich vor, ich glaube, 20, 25 Jahren entschieden hat zu wachsen, vor allen Dingen in die nach Osteuropa, brauchte er frisches Kapital, hat sich für einen klassischen Mittelstandsfinanzierer entschieden, hat dann mit wechselnden Mehrheiten gearbeitet, ist immer irgendwie dem Unternehmen treu geblieben und hat im Prinzip so also Rossmann als resilientes deutsches Mittelstandsunternehmen aufgebaut, so bis heute. Und jetzt sogar an seine eigene Nachfolgegeneration, nämlich, ich glaube, seinen Sohn, der auch eingestiegen ist, weiter. So, und dann gibt es das Beispiel Schlecker.
Ja, ja, da so hat das nicht gut
funktioniert. Nee, da ist es in Familienstreitigkeiten, ist das so. Und da standen hinterher Tausende, ich erinnere noch an die Schleckerfrauen, auf der Straße und jeder in Deutschland guckte erschüttert dahin.
Ja.
Ja, und das sind so die Fallbeispiele, die auch funktionieren, wenn man mit Unternehmern über Kapital spricht. Ja, sagt man hier, es geht ja darum, dein Unternehmen resilient zu machen und in Wachstum zu bringen und nicht darum, die Bude dicht zu machen und die Schleckerfrauen auf die Straße zu stellen. Ja, also das ist so ein, glaube ich, ganz gutes Beispiel, woran man das mal erklären kann.
Ja, ja, stimmt. Das ist sehr anschaulich, ne? Dass man Transformationsprozesse, das sagen wir auch immer, wenn wir mit Unternehmern zum Thema Nachfolge sprechen, möglichst vorher schon durchführt und so eine gewisse Exit-Readiness am Ende hat, weil man da natürlich auch einen höheren Preis erzielen kann. Das ist ja das Nächste. Ne?
Ja, und dann haben wir natürlich immer auch noch ein Thema. Es gibt ja, also zum Beispiel in Deutschland, das Kammersystem. Wir haben jetzt, also wer ist im Moment, also wirklich total gegen die Branche, aber vollkommen unbegründet, die Ärzte. Und zwar, weil Folgendes passiert, immer mehr Frauen studieren Medizin, überwiegend, kann man auch sagen, und die wollen aber nicht keine Arztpraxis aufmachen. Ja. So. Und deswegen entstehen jetzt überall, vor allem im ländlichen Raum, medizinische Versorgungszentren. Mhm. Und die werden aber bis aufs Messer von den Ärztekammern bekämpft, weil das Kammersystem da nicht mehr funktioniert. Also die angestellten Ärztinnen sind ja nicht in der Kammer.
Genau.
Ja? So, und deswegen stellen sich auf jeden Ärztetag bis hin in die Politik. Ich versuche nur mal so einen Mechanismus zu erklären und sagen, das ist alles Mist und das sind die Heuschrecken und die wollen eigentlich nur die medizinische Versorgung schlecht machen.
Mhm.
Ich sage dann immer, nennt mir mal ein Fallbeispiel, weil ich bin in mehreren MVZen und ehrlich gestanden, wenn ich in eine einzelne Zahnarztpraxis komme oder ich gehe in ein MVZ, dann ehrlich gestanden brauche ich gar keine Wahl mehr. Ich gehe immer ins MVZ, weil die sind viel besser ausgestattet.
Mhm.
Ja, weil die eben starke Finanzinvestoren dahinter haben. Und da geht es nicht um die Rendite, sondern um die Qualität der Leistung.
Das ist halt auch professioneller, muss man sagen, ne? Weil diese Instrumente, die man dann entwickelt, werden da eben eingesetzt.
Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, so diese alten, verkrusteten Strukturen aufzubrechen und diese Geschichten zu erzählen, ja, und den Frauen auch eine Möglichkeit zu geben, zu arbeiten, Und aber trotzdem noch ein Leben zu haben und sich nicht mit einer einzelnen Arztpraxis irgendwie zu verschulden.
Ja.
Das kann es ja auch geben, aber man muss ja nicht das andere bekämpfen.
Ja, ist auch ein spannender Markt. Der Medizin- und Gesundheitsbranche ist ja bei uns auf dem Festival auch eine eigene Bühne, die Health-Bühne. Da gibt es wirklich viele, viele spannende Themen. Und wir wissen ja, dass das System aktuell nicht mehr finanzierbar ist. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Ein anderes wichtiges Thema, was ja der Kern auch von diesem Podcast und unseren Aktivitäten hier im Medienhaus ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. Wie verändert KI denn bereits heute die Arbeit in der Private Equity Branche? Ich habe natürlich so mal ein bisschen was gehört, aber mich würde mal interessieren, wie Sie das sehen.
Ja, wir hatten das jetzt sogar auch als ein Kernthema bei unserem letzten Fachforum. Mhm. Also ich glaube, die KI verändert ja überall was, ne? Und sie liegen natürlich mit ihrem Festival da goldrichtig, ne? Mhm. Weil ich glaube, die KI ist genauso revolutionär wie die Einführung des Handys und Smartphones. Ja. Also es wird nochmal alles auf den Kopf stellen. Ich glaube, wenn man sich das anschaut jetzt für unsere Fonds, es sind natürlich, also KI-Strukturen können Prozesse abkürzen und ersetzen.
Ja.
Und es wird natürlich dann Kapazität frei für andere Dinge, die man tun kann. Also insofern glaube ich, dass wir für Routine-Geschichten auch für, also es werden jetzt schon auch bei den Fonds KI-basierte Plattformen aufgebaut, um bestimmte Due Diligence-Prüfungen und so weiter zu vereinfachen. Und die werden aber alle in-house gebaut, weil man natürlich jetzt eine Datensensibilität hat. Ne? Also jetzt, man kann jetzt nicht sagen, ich mache das über ChatGPT oder so. Ne? Ja, genau so. Und das sehe ich aber jetzt, dass diese Expertise abgerufen wird. Und wir hatten einen Plattformbauer jetzt mal bei uns eben auf dem Fachforum. Und der hat sehr genau erklärt, wie er sozusagen das jetzt für die Beteiligungsgesellschaft aufgebaut und strukturiert hat. Und die arbeiten jetzt schrittweise damit. Und das führt eben dazu, dass ja teilweise sogar, eigentlich werden die Prozesse besser dadurch. Mhm. Ne? Aber es führt jetzt nicht dazu, dass da weniger Menschen sitzen. Also nee, das
die
ist
machen
so,
halt sinnvollere Arbeit.
Ja, die machen viel sinnvollere Arbeit, kümmern sich vielleicht eher darum, dass dann die Unternehmen, in die sie investiert haben, nochmal besser begleitet werden können und so weiter. Und insofern würde ich sagen, haben wir da das Revolutionäre, was wir auch in anderen Unternehmen haben. Ich glaube aber, dass bei uns, weil die Beteiligungsgesellschaften eben viel agiler sind als jetzt, sage ich mal, ein Mittelstandsunternehmer, dass dieser Veränderungsprozess bei uns schneller geht. Und wenn Sie mich in ein, zwei Jahren fragen, würde ich wahrscheinlich sagen, alle unsere Fonds haben so eine KI-basierte Plattform oder Mechanismen in ihrem Alltag.
Ja, das glaube ich auch. Und dieses Jahr ist ja das Jahr der Agenten in dem KI-Kosmos sozusagen. Ich glaube, das wird dann auch nochmal den nächsten Shift bringen, wenn wir viel über Agenten lösen können. Und dann ist ja bei uns auch so, ne, dass man nicht diese anstrengenden und nervigen Aufgaben hat, wie ich recherchiere die Zahlen aus den letzten 10 Jahren zu bestimmten Unternehmen aufwendig, sondern ich kriege es übers System und ich kann die viel besser inhaltlich strukturieren und daraus Aussagen tätigen.
Ja, das Problem ist halt, dass wir im Moment noch mit den Sachen, auf die wir alle so zurückgreifen, noch eine zu hohe Fehleranfälligkeit haben. Und deswegen ist es immer noch wichtig, glaube ich, so, also gerade wenn man mit Unternehmensdaten und Recherchen arbeitet, also mir ist das jetzt auch schon mal passiert, ich habe also einen Post gemacht und da hat sich ein völlig banaler Fehler eingeschlichen und es gibt auch gar keine Erklärung dafür, warum der sich, also der hat eine Person, die ich im Interview habe, da hat er alles, also hat die KI mir sozusagen eigentlich alles richtig recherchiert und ich habe das auch übernommen, bis auf eine Sache. Nämlich, da stand drin, Herr Meier-Müller-Schulz, ist egal, wer es war, hat dann und dann promoviert. Und das habe ich natürlich auch mit übernommen. Ja. Und dann sagt die Person, ich habe doch gar nicht promoviert. Ja? Und da frage ich mich, wie kommt es zu solchen Problemen? Ne? Und die müssen gelöst werden. Die Systeme werden immer besser.
Ja.
Aber es zeigt auch, dass der Mensch nicht ersetzbar ist.
Ja, genau. Also das sagen wir auch, dass man das immer noch mal kontrollieren muss. Weil die KI generiert ja selber, also nur aufgrund der Basisinformationen, die es schon gibt. Und wenn es irgendwo eine falsche Basisinformation gibt, dann zieht die sich natürlich auch.
Ja, und es ist noch schlimmer, also sie kombiniert falsch. Ja, ja? Das so, und das genau, ja. ist eben das, was es schwierig macht. Aber ich glaube, völlig unbenommen, so diese Vorstrukturierung von Prozessen. Ja. Und natürlich, also es ist ja auch so eine Art maschinelles Lernen, wenn man natürlich eigene Datensätze einstellt und die KI darauf zurückgreift und die kombiniert, und die sind ja meistens dann logischerweise richtig, dann ist es natürlich was anderes. Also es ist, glaube ich, nur für diese Open-Source-Plattform.
Ja. Ja, ja, genau. Wenn man eine eigene hat, da kann man das ja auch ganz gezielt sozusagen vor in der Programmierung schon mitbedenken.
Es gibt eine ganz witzige Geschichte. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, dass Wikipedia so fehlerhaft ist. Ja, und warum kommt das jetzt eigentlich alles raus? Weil die KI dazu kommt. Ja,
ja, genau.
Weil die KI plötzlich, die bedienen sich ja bei Wikipedia und anderen und plötzlich entstehen Fehler, die wir jetzt erst merken, weil wir vorher bei einem Gegencheck das gar nicht, also wir haben Wikipedia gelesen, haben gesagt, ja gut, das kann man jetzt so übernehmen und wir haben ja nie einen Gegencheck gemacht. Die KI guckt aber noch 2-3 Mal weiter und dann fällt der Fehler auf.
Ja, spannender Aspekt, den hatte ich bisher noch gar nicht so in meinem Blickfeld gehabt. Wenn wir noch weiter in die Zukunft schauen, im Jahr 2030, was meinen Sie, wie sieht da die Beteiligungskapitalbranche aus?
Also ich glaube, dass der Markt in Europa wachsen wird. Ich glaube auch oder hoffe auch, dass natürlich auch wieder globale Krisen hoffentlich gelöst werden, sich beruhigen.
Und keine neuen entstehen.
Da sind wir jetzt in einem sehr volatilen Zeitalter. Ich glaube, dass wir in Deutschland zwingend die Stellschrauben umstellen müssen. Also die jetzige Bundesregierung hat da eine Mega-Aufgabe. Und ich glaube, die Hauptaufgabe und darum, wie sieht es in ein paar Jahren aus, wird eigentlich darin liegen, ob jetzt die Politik begreift, was auf dem Spiel steht und dass wir eine, sage ich mal, Regierung behalten, die demokratisch ist. Ja, also da ist meine größte Sorge, dass wir plötzlich vielleicht eine Regierung bekommen mit einem sehr autoritären Ansatz und das bringt, glaube ich, unsere Wirtschaft und auch die Beteiligungswirtschaft dann in Schwierigkeiten, weil wir sind eine absolut internationale Branche, wir sind ein Einwanderungsland und wir können es uns überhaupt gar nicht leisten, da Spielchen zu machen. Und wenn das nicht gelingt, und das ist jetzt eigentlich, sind die kommenden 4 Jahre entscheidend im Umsteuern der Wirtschaft. Und das wird ja dann auch Erfolg haben. Und dann bin ich auch wieder guter Hoffnung, dass die Regierung auch in der demokratischen Mitte bleibt. Aber davon wird vieles abhängen. Und das muss sich eigentlich jeder, der sich mit Wirtschaft beschäftigt, muss sich das bewusst machen.
Ja, ich glaube, das ist auch Common Sense unter denen, die jetzt keine extremen Parteien wählen, dass das eigentlich eine gute Möglichkeit ist, dem nochmal entgegenzuwirken in den nächsten 3,5 Jahren, die wir jetzt noch haben. Ne?
Und uns, also damit meine ich uns beide sogar, für uns ist die Herausforderung, die Kommunikation zu begleiten, also das positiv zu begleiten, weil das ist sogar vielleicht die größte Herausforderung, zu sagen, es wird was gemacht, aber es muss eben auch unter die Menschen kommen. Und da haben Sie eine wichtige Aufgabe und wir auch. Und wir haben technisch ja alle Möglichkeiten.
Ja, genau. Also da kann die Technik uns vielleicht auch unterstützen, wenn die KI sagt, nee, das sind sinnvolle politische Maßnahmen, auch wenn sie wehtun.
Genau.
Das hoffen wir. Ich würde noch mal gerne auf unser Festival zu sprechen kommen. Wir haben ja eben schon mal kurz dazu was gehört. Sie selber werden leider persönlich nicht dabei sein können, weil Sie andere Termine haben, aber eine sehr fähige Kollegin aus Ihrem Verband. Was spricht Sie beim Big Bang KI Festival besonders an?
Ja, also ich finde, es ist eben das Innovative, was dort gezeigt wird. Ich finde, Sie haben auch einen guten Ort gefunden, da so ein bisschen
die alte Münze,
also wo man alt und neu verbindet.
Genau.
Das ist ja das, was auch Unternehmertum ausgeht. Also wir haben ja gerade hinreichend drüber gesprochen. Und ich glaube, Sie merken ja auch an den wachsenden Besucherzahlen, dass sich das Festival jetzt bewährt. Und also ich finde, das ist eine wunderbare Gelegenheit, Austausch zu schaffen. Und wir merken vielleicht sogar direkt auch wir merken ja in allen möglichen, sag ich mal, Formaten, wir haben hier in Hamburg die OMR oder Bits und Brezels, dass solche Begegnungen. Ich war zum Beispiel im letzten Jahr auf dem Web Summit in Portugal. Mhm. 70.000 Leute, ja. Ja.
Wahnsinn,
so, ja. Und wenn Sie jetzt schon auch sich in diesen Tausenderzahlen bewegen bei Ihrem KI, Big Ben, dann muss man einfach sagen, die Menschen wollen zusammenkommen, die wollen sich mit den Themen auseinandersetzen, sie wollen sich eigentlich fachkundig machen und das leisten sie und darum ist das eigentlich genial.
Ja, vielen Dank. Genau, also das ist auch so ein bisschen die Absicht, auch das Thema KI sozusagen in die Welt der Unternehmer, Unternehmerinnen und dem Management zu bringen, damit das sozusagen uns insgesamt als Wirtschaft noch ein bisschen mehr hilft. Gibt es denn Speakerinnen oder Themen, auf die Sie sich besonders freuen?
Also ich finde es natürlich erstmal super, dass der neue Minister kommt, ja, Herr Wildberger.
Ja, finden wir auch.
Ich habe ihn auch schon kennenlernen dürfen. Ich finde, der ist ja von allen, finde ich, der interessanteste Minister derzeit, weil er einfach nicht aus Berlin-Mitte kommt oder aus der Bubble,
sondern
aus der Wirtschaft. Und hoffentlich auch nicht seine sehr, also das werden Sie vielleicht auch merken, wenn Sie ihm begegnen, seine wirklich sehr unprätentiöse, sehr also nette und auch zupackende Art hoffentlich nicht verliert innerhalb der nächsten Jahre. Also der ist, glaube ich, sehr spannend und hat, glaube ich, auch und hat ja ein Startup, wenn man so will, ne? Das er jetzt aufbauen muss.
Ja. Stimmt, es ist tatsächlich so. Ne?
Ja, ich meine,
bestehende Strukturen, ja.
Fing an bei dem wie mit einem Startup. Der hatte, man konnte da nicht anrufen. Ja, dann haben die ihre Handys sozusagen installiert.
Ja.
Jetzt langsam kommt das. Also das finde ich spannend. Ich finde aber auch, ich habe gesehen, dass sie zum Beispiel ein Panel machen, da geht es ja um KI im Gesundheitswesen.
Mhm.
Frau Le Orange ist dabei,
genau.
Zum Beispiel von Deloitte, die ja auch einen eigenen Podcast hat, bei dem ich auch schon mal war. Da sind Sie ja mittendrin in diesen Innovationen. Das finde ich spannend. Ja? Also was gibt es da jetzt für Fortschritte in diesen einzelnen Bereichen? Genau. Und ich finde, wie gesagt, auch gut, dass Sie ein bisschen mehr Politik jetzt reinbringen. Herr Dürr, habe ich gesehen,
genau.
Kommt ja auch. Ne?
Ja.
Finde ich auch gut, weil ich bin absolut dafür, dass die liberale Kraft in diesem Lande auch wieder den
wieder
Weg,
ja
genau, also da müssen wir alle ein Interesse daran haben, auch wenn man vielleicht politisch nicht immer ganz bei denen ist,
aber,
ne? Aber als Stimme, als Korrektiv muss man einfach sagen, ist das total wichtig und darum finde ich es auch gut, dass die eine Heimat finden auf so einem Festival. Ja, und also die Themen, die Sie haben, die Speaker, die Sie haben, das sind die, die ich eigentlich auch eingeladen hätte.
Oh, sehr gut. Dann sind wir uns da ja einig. Ich habe einmal am Ende noch so eine traditionelle Abschlussfrage. Mit wem würden Sie denn am liebsten auf dem Big Bang Festival essen gehen und warum? Ich weiß, Sie sind jetzt nicht da, aber das ist ja auch eine mehr theoretische Frage, damit wir so...
Mit Ihnen.
Ah, gerne.
Und zwar deswegen, weil Sie ja als sozusagen Mitinitiatorin auf die Wichtigsten dieses Festivals in jedem Fall treffen.
Ja.
Und wenn ich mit Ihnen Mittagessen gehe, dann weiß ich zumindest, was die gesagt haben, was die getan haben. Und darum fände ich das am schönsten.
Oh ja, das machen wir auf jeden Fall auch unabhängig von dem Festival, würde ich sagen.
Genau.
Ja, vielen Dank. Das war unser Gespräch mit Ulrike Hinrichs, einer Stimme, die nicht nur die Private Equity Branche in Deutschland prägt, auch in Europa, sondern auch klare Worte findet, wenn es um politische Rahmenbedingungen und nachhaltiges Investieren geht. Wir haben darüber gesprochen, warum Beteiligungskapital so entscheidend für Innovation und Transformation ist, welche Chancen und Risiken KI für die Finanzbranche bringt und warum wir als Standort Deutschland uns neu aufstellen müssen, um auch international konkurrenzfähig zu bleiben. Lieben Dank, Frau Hinrichs.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja.
Es war mir wirklich eine Freude, weil das Thema, haben Sie ja gemerkt, bewegt uns hier intern ja auch. Und von daher freue ich mich, dass wir das Thema auch auf dem Festival gut bespielen können und sage nochmal Danke. Ich bin Aische Mese und freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge, die wie gewohnt unter den Kanälen bei Spotify und Co. zu finden sind. Herzlichen Dank und wir sehen uns hoffentlich in Berlin.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt's unter bigbangfestival.de und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gern den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.